Also das, was wir am Anfang gehört haben. Also ich möchte das einfach nochmal sagen, auch vor meiner Predigt, die ich halte, das ist wirklich der Boden. Das ist absolut der Boden von dem. Gewissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, er hat es für mich gemacht. Wenn ich sage, da, jetzt heute Morgen, das ist nicht, oh, jetzt müsste ich noch und jetzt müsste ich noch. Er hat alles vollbracht für uns. Das ist das Fundament. Elisa, unsere Enkelin, sie ist 4, weil ich amix Ohrring anhabe. Andere, letztens fragt sie mich, du, Grossmami, sind die echt? Sind die wertvoll? Und dann nachher, ist das ein echter Stein? Also es waren nicht die, es waren andere. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich weiss es nicht. Und dann sagt sie, du musst den Opa fragen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiss auch nicht, wer es weiss. Ja, fragen. Und dann hat sie gefragt, der Opa, sind die Ohrringe echt? Sind die wertvoll? Und er hat es auch nicht gewusst. Sie hat das fast nicht können verstehen, dass wir das nicht gewusst haben. Sie liebt eben die Sachen, die glänzen. Wenn wir wandern gehen, sie findet immer irgendwelche Steinchen, so Querzli, die glitzern und sie sammelt die dann und hat schon eine ganze Menge von diesen Sachen. Da kommt mir nochmal ein Erlebnis in den Sinn, das ist schon 40 Jahre zurück. Martin und ich waren auf der Hochzeitsreise in Srinagar. Wer weiß, wo Srinagar ist? Okay, das ist im Norden von Indien und hat so einen tollen See. Wir waren auf einem Bötchen, frisch verliebt. Und dann war ein anderes Bötchen so in der Nähe. Und ein Mann dort drauf, der hat gestikuliert und gemacht. Und wir haben zuerst gar nicht gewusst, was ist mit dem. Und dann ist er näher gekommen, Und dann haben wir gesehen, der hatte so Schmuck gehabt. Und hat das aufgehebt und hat uns das wollen verkaufen. Und wir haben abgewunken, wir haben kein Interesse an dem. Dann ist er immer näher gekommen. Und dann ist er so näher bei uns gefahren, dass man also gesehen hat, was er in der Hand hat. Und hat uns unbedingt wollen den Schmuck verkaufen. Und der war so dreist gewesen, dass er ein paar Sachen genommen hat und sogar in unser Bötchen übergestiegen ist. Also sie waren auch das Zweite gewesen. Also das andere Bötchen war immer noch gewesen. Dann war er in unserem Boot gewesen, hat den Ring uns angehebt und hat gesagt, das sei echt. Und er hat gesehen, wir sind quasi, you are my friend. Ein echter Ring. Weil wir eben, you are my friend, ich gebe so für 150 Dollar oder irgend so etwas, hat er dann gesagt. Und wir haben dann wieder den Kopf geschüttelt und haben gefunden, nein, wir haben kein Interesse an dem. Und dann sagt er, okay, weil es ihr seid, ich gebe es euch für 110 Dollar oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er gesagt hat. Und hat dann das Gefühl gehabt, ich könnte ein bisschen mit uns handeln. Das machen die sehr gerne dort, also vor allem die Muslime, die tun sehr gerne handeln. Und dann hat er weitergemacht, wir haben abgewunken, weitergehandelt. Am Schluss war er irgendwie bei 5 oder 2 Dollar gewesen. Liegt natürlich auf der Hand, ob das ein echter Ring war oder nicht. Es ist eben nicht alles Gold, das glänzt. Auch wenn es nach außen kostbar und grossartig aussieht, in Wirklichkeit ist es vielleicht wertlos. Vielleicht habt ihr gemerkt, wenn ihr mich anschaut, ich habe wieder einmal meinen Schmuck ausgraben. Ich musste ihn suchen, ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich den versorgt habe. weil ich konnte den schon so lange nicht mehr anlegen. Kannst ja nie nicht annehmen, in der heutigen Zeit. Jetzt, heute habe ich gefunden, okay, es wird passen. Und habe ich das angelegt, sieht man es. Genau, also da habe ich auch noch etwas. Echt oder fake? Ich sage es nicht. Genau. Okay, es ist nicht alles Gold, das glänzt. Das ist ein Sprichwort, gell? Und das lässt uns eigentlich ein, dass wir aufmerksam, wachsam sind, dass wir eine wachsame Haltung gegenüber Sachen haben, dass wir erkennen können, ob etwas echt ist oder eben nicht echt. Weil Qualität ist ja nicht unbedingt im äußeren Aspekt, oder? Sondern oftmals ist Qualität in der Natur der Sache oder in der Substanz von einem Menschen, zum Beispiel Charakter. Ihr wisst da jetzt, der Prozess, der läuft vom Vinzenz, hat man doch ihm nie gegeben. Das ist so ein sympathischer älterer Herr. Charismatisch. Du hast ihm nicht gegeben, dass er einen Prozess am Hals hat. Echt oder gefälscht? Wir leben in einer Zeit, das ist nicht so selbstverständlich, dass du gerade herausfindest, ob etwas echt ist oder gefälscht. Da sind wir sicher mit mir einig. Wir kommen zum Beispiel immer Mail über von der Post. Kommen wir das auch über? Das Päckchen sind parat. Wir müssen jetzt etwas einzahlen. Und das Blöde war, wir haben wirklich etwas bestellt, irgendwelche Patronen oder so. Und das ist nicht gekommen, das Päckchen. Dann haben wir gedacht, okay, ist jetzt das eine Meldung von dort? Und dann bin ich zum Glück auf die Post gegangen, fragen. Und dann haben sie mir gesagt, das sei nicht ihre Adresse. Genau, du musst können unterscheiden. Wir brauchen Unterscheidungskraft in der heutigen Zeit. Sind da mit mir einig? Weil, ja, wir wissen wirklich nicht mehr genau, was stimmt und was nicht stimmt. Meine früher hat es so, oder gibt es jetzt noch, die Echtheitsprüfungen. Oder so richtig, Sachen werden geprüft. Früher hast du vielleicht auf eine Münze abbissen, ob sie echt ist, also in den Filmen mindestens. Oder eine Note hast du ans Licht gehabt, das haben etwa Verkäuferinnen gemacht, wenn du gezahlt hast mit einer grossen Note, haben sie doch das ans Licht gehabt und geschaut, ob das Fädeli drin ist oder Goldbarren. Da gäbe es anscheinend auch gefälschte. Die werden dann genau gewogen, das muss alles ganz genau stimmen, es hat einen Aufdruck, eine Nummer. Wie so ein Echtheitszertifikat. Genau. Die letzte Predigt von Josef hat ja geheissen, wie geht es deinem Glauben? Habt ihr die gehört? Wir haben sie auch gehört, als wir gerade heimgefahren sind von Gavadiras. Das war eine gute Predigt. Wie geht es meinem Glauben? Hat sich das jemand gefragt in den letzten zwei Wochen? Wie geht es meinem Glauben? Darf ich mal sehen? Das ist wirklich, finde ich, eine ganz gute Frage. Wie geht es meinem Glauben? Und in der Bibel heisst es auch, unser Glaube wird durch eine Echtheitsprüfung müssen durchgehen. Hast du das gewusst? Hast du das gelesen? Auch unser Glaube wird auf Echtheit einmal geprüft werden. Spätestens dann, wenn wir vor Jesus stehen. Spätestens dann. Und der Petrus, ich finde es speziell, dass der Petrus zweimal von so einer Echtheitsprüfung schreibt, im Petrusbrief. Im ersten Petrusbrief. Und dort schreibt er, Also ich finde es noch speziell, dass eben gerade er ist. Oder? Ihr kennt die Geschichte vom Hahn. Und er hat gedacht, ja, ich gehe mit dir in den Tod. Ich will mit dir sogar sterben. Er schreibt, ihr habt also alle Grund, euch zu freuen und zu jubeln, wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und auch manches Schweres erleiden müsst. Also freuen und jubeln, wenn es Prüfungen gibt. Wer hat schon gern Prüfungen? Und dann schreibt er weiter, denn die Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genau so, wie das vergängliche Gold im Feuer vom Schmelzofen gereinigt wird, muss auch der Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Schreibt der Petrus aus Erfahrung, aus dem eigenen Erleben, denke ich. Also, dass der Glaube geprüft wird, sagt er, ist nichts Außergewöhnliches. Gehört zum Leben. Und es dient eben deinem Glauben. Und ich denke, an Petrus ist es mit dem darum gegangen, dass er das geschrieben hat, ja, verhebe deinen Glauben dann, wenn es schwierig wird. Wenn es eng wird. Wenn du Anfechtung hast, wenn Druck kommt, verhebt es dann. Und darum vergleicht er das mit dem Gold, das durchs Feuer durch gereinigt wird. Und das ist natürlich auch schwierig zum herausfinden, weil niemand geht ja absichtlich in eine schwierige Situation. Also, ich kenne niemanden, der sagt, so, jetzt prüfe ich meinen Glauben, jetzt mache ich irgendwas ganz, ganz Schwieriges. Das machen wir ja nicht, sondern das ist etwas, was passiert. Jetzt bei dir, Manuela. Es gibt Sachen, die passieren. Bei einem Christoph. Das passiert. Und dort staune ich auch immer wieder. Es geht auch bei dir, Manuela, wie du festhebst und sagst, aber da rein geht es mir gleich gut. Weil ich weiss, Jesus ist bei mir. Also das können wir nicht so gut prüfen, außer wir kommen eben in so eine Schwierigkeit rein oder in so einen Druck rein. Erst dann zeigt sich's. Der Paulus, der redet auch von einer Glaubensprüfung. Also ich bin, wissen vielleicht nicht alle, ich bin mal Lehrerin gsi, Prüfungen, das hat man gemacht, oder? Da hast du auch mit einer Prüfung herausgefunden, wo der eine steht, da hat es Noten gegeben. Also Paulus redet auch von einer Glaubensprüfung. Und er sagt jetzt zum Beispiel, im 2. Korinther 13 kannst du das lesen, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selber. Prüft dich selber. Also das haben ihr jetzt vielleicht die einen schon gemacht. Wie geht es meinem Glauben? Das geht ja in das hinein. Prüf deinen Glauben selber. Und dann sagt er, ich habe die Prüfung bestanden. Haben das gemerkt? Ich habe die Prüfung bestanden, sagt der Korinther. Und ich glaube, jeder von uns, der da innen ist, wird ja die Glaubensprüfung bestehen. Ich denke nicht, dass es jemanden gibt, der sagt, ja, ist mir gleich, wenn ich durchgehe. Wir wollen doch, dass alle bestehen. Wie sieht denn die Prüfung aus? Oder wie, wo der Paulus da gemeint hat. er sagt, wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus in euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Dort bin ich hängen geblieben. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn ihr es nicht vor Augen habt. Ich sage es einmal umgekehrt. Wenn ihr könnt sagen, Jesus Christus ist in mir, dann hast du die Prüfung bestanden. Das ist 2. Korinther 13, 15, wo es um die Prüfung von dem Glauben geht. Genau. Jesus ist in mir rein. Würdest du auch sagen, oder? Sagen wahrscheinlich jetzt alle, die da rein sind. Jesus ist in mir rein. Okay, simpel, einfach, bestanden. Hä? Ja, Jesus ist doch in mir. Ich habe auch mal ihn eingeladen, ganz persönlich. Ich habe gesagt, komm, in mein Leben, übernimm du die Herrschaft. Ein Übergabegebet, sagen wir dem. Er ist in mir. Das kann ich sagen. Also, Prüfung bestanden. Ich könnte aber auch anders fragen. Ich könnte zum Beispiel fragen, ja, sieht man, dass Jesus in mir ist? Seht ihr das? Merken die Leute, wo ich mit ihnen zusammen bin, dass Jesus in mir drin ist? Und dann geht es an die Substanz. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt geht es ein bisschen tiefer. Ja, dann müsst ihr ja mal Jesus anschauen, wie er ist. Und das können wir aufzählen. Wir haben auch vieles gehört in der Proklamation. Er ist barmherzig und gnädig, geduldig, voller Güte. Er ist ein Friedensstifter. Er sucht nicht seine Ehre. Er ist selbstlos, er ist bereit zum Dienen. Verurteilt niemand. Und die Liste könntest du noch erweitern. Ich glaube, es heisst noch in den Büchern, könntest du nicht füllen mit dem, wie Jesus ist. Und wenn ich das anschaue und dann denke, okay, sehen die Menschen, die mit mir zusammen sind, Jesus, dass er in mir drin ist. Paulus hat einmal gesagt, ich habe nochmal Geburtswehen für euch. Wie ein zweites Mal. Das erste Mal ist ja Geburt, du wirst neu geboren, du nimmst Jesus auf. Und er sagt, ich habe gerade nochmal Geburtswehen für euch. Galater hat er das gesagt, im 4. Kapitel 19. Er sagt, meine geliebten Kind, mir ist, als müsste ich nochmal Geburtswehen für euch durchmachen. Und sie werden nicht aufhören, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Wenn Jesus in mir ist, hat er auch Gestalt angenommen in mir, in meinem Leben. Oder wie wichtig ist es mir, dass er Gestalt annimmt in meinem Leben? Ich habe es noch spannend gefunden, Therese, auch von dir, dein Zeugnis. Dort hast du dich wie entschieden. Deine Gefühle hätten wahrscheinlich gesagt, oh nein, die kann man, oder? Und dann schenkt man die Barmherzigkeit. Und ich denke, gegen aussen, eben, das sind ja Sachen, das sieht niemand, außer eben, Gott sieht diese Sachen. Wir können auch schnell an einem Sonntag oder so unser Sonntagsgesicht machen. Aber Gott sieht dein Herz, heisst es. Und ich glaube, es heisst, der Paulus sagt, jaget der Liebe nach, die er im 1. Korinther beschreibt, wo du eigentlich auch kannst sagen, jag dem nach, wie Jesus ist. Dass das in dir eine Gestalt annimmt. Weil, wenn du den Glauben hast, sogar den Glauben, der Berge versetzt, kennen das sicher auch. Wenn du auch alle Barmherzigkeit hättest, alles würdest verschenken, was du hast. Also quasi einen oberchristlichen Lebensstil führen. Aber es fehlt dir der Boden von der Liebe. Dann hast du es gemacht, aber ich weiss nicht, wie Gott das dann anschaut, wenn die Liebe fehlt. Und darum denke ich, den Glauben prüfen, ob er echt ist. Kannst du vielleicht mit dem gleichsetzen, ich gebe alles daran, dass Jesus in mir mehr Raum bekommt, mehr Gestalt bekommt. Heisst ja auch noch mit Jagd der Heiligung nach. Und es gibt ja da die Kleingruppe, die habe ich da auch gelesen, Jüngerschaft und Heiligung. Das ist gerade vielleicht auch ein bisschen das inne. Ich denke, Glaubensfundament und all diese Sachen, das ist ganz etwas Wichtiges, dass unser Glauben auf dem Wort gegründet ist. Oder auf was gründet unser Glauben? Das ist wie die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist eben die Liebe. Habe ich die Liebe von Jesus? Ich meine, wenn du die Proklamation gehört hast, das ist ja gewaltig. Er hat uns alles vergeben, hat uns rein gemacht, er hat uns den Zugang zum Vater geschaffen, er hat ja alles gegeben. Mehr kann er gar nicht als sein Leben. Und das ist wie die andere Seite der Medaille, die Glaubensgrundsätze. Und wie viel investiere ich, dass ich wirklich, dass Jesus in mir die Gestalt überkommt. Dass die Leute das merken. Denn Paulus hat zum Beispiel können sagen, hey, schaut mich an. Nehmt mich als Vorbild. Also ich hätte mir jetzt noch nie angemasst, irgendjemandem sagen, ja, schau einfach mir zu. Schau, wie ich lebe. Dann siehst du Jesus. Er hat sicher Sachen, die ich probiere umzusetzen. Aber ich denke, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Jesus will in mir Gestalt bekommen. Ich habe das speziell gefunden. Die Prüfung vom Glauben, schreibt Paulus im 2. Korinther 13. So könnt ihr es euch vielleicht merken, wenn ihr es nachschauen wollt. Und über die Liebe, das hohe Lied von der Liebe, das ist 1. Korinther 13. Und ich glaube, das gehört einfach zusammen. Wir sollen dieser Liebe nachjagen und auch unseren Fokus auf Liebe, auf die Liebe in mir rein, Jesus in mir rein. Und es heisst ja auch, dass der Heilige Geist uns verändert, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gelesen. Oder im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Aber das ist auch ein Ziel von Gott. und nicht, damit ich einmal besser vor Gott dastehe oder sage, gell, ich habe dann das und das und hast gesehen. Ja, natürlich sieht das. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Dass Jesus in uns seine Gestalt annimmt. Genau. Dass er verherrlicht wird und dass Menschen, die Menschen von der Welt, ihn sehen können, ihn erkennen. Und genau. Jesus hat einmal kurz bevor er ans Kreuz war, ein Gebet gesprochen. Und mit dem möchte ich eigentlich jetzt die Botschaft abschließen. Das hohe priesterliche Gebet, das er geredet hat. Und das sind genau die Sachen, die, ich glaube, wirklich sehr wichtig sind in unserem Glaubensleben. Da sagt Jesus zum Vater: Wie du mich in die Welt gesendet hast, so sende ich sie in die Welt, die Jünger. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Und ich bete nicht nur für die Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich zum Glauben gekommen sind. Ich bete für sie, dass sie eins sind. So wie du und ich eins sind. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesendet hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesendet hast. Und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und die Jünger wissen, dass du mich gesendet hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Und das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen bleibe.